Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Founder und CEO einer Software für Arbeitsmigration. Was das ist, wie man es aufbaut, worum es dabei geht, erzählt uns jetzt Stefan Reininger. Hi, ich bin Janis Bandorski. Heute habe ich einen richtig spannenden Gast, Stefan Reininger, den Gründer von Ancadia. Wir tauchen ein in die Geschichte, wie er ohne Branchenerfahrung eine Software entwickelt hat, die Fachkräftemigration einfacher und effizienter macht. Mit Ancadia hat er ein SaaS-Produkt geschaffen, das Netzwerkeffekte clever nutzt, komplexe Prozesse digitalisiert und Arbeitsmigration aus Drittstaaten einfacher macht. Klingt nach Win-Win-Win. Das wird eine Folge, die spannend für euch ist, vor allem wenn ihr produktlastige Founder seid oder zwischen Bootstrapped-Ansatz und anderen Finanzierungsformen abwägt. Ich spreche mit Stefan darüber, wie er mit Kundenfeedback ein starkes MVP aufgebaut hat, wie er Bootstrapped gestartet ist und später dann mit VC-Unterstützung skaliert hat. Wir reden außerdem über die Eroberung von Nischenmärkten, den Umgang mit bürokratischen Hürden und die kniffligen Entscheidungen zwischen Kapitaleffizienz und Wachstum. Also 45 Minuten super informativer Content von Stefan Reininger und mit mir, Janis Bandorski. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Moin Stefan, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hi Janis, freue mich. Hallo, grüß dich.
Stefan, ihr habt eine etwas ungewöhnliche Konstellation im Gründerteam bei Ancadia. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, wer sind die Menschen an der Spitze dieses Unternehmens?
Mache ich gerne. Also, wir haben Ancadia 2021 gegründet und ich habe 2020 entschieden, meinen alten Job zu verlassen. Ich wollte einfach mal was anderes machen und habe mich umgeschaut, was ich denn eigentlich so machen könnte, und bin auf einen alten Kontakt getroffen, den ich aus meiner früheren Karriere kannte. Und der kam mit einer spannenden Idee um die Ecke, der sagte, im Bereich Fachkräfteeinwanderung, da gibt es noch keine Automatisierungs- und Softwarelösungen und das wäre auch eine super interessante Sache. Dann habe ich mir das näher angeschaut und habe ein bisschen recherchiert, habe mal Kunden angerufen oder potenzielle Nutzer angerufen und habe rausgefunden, da gibt es wirklich nichts, und habe gedacht, ich baue einfach mal so eine Software, baue ich in einer kurzen Zeit für eine Agentur, die damals auch dabei war. Und und dann ist da aber mehr draus geworden. Dann habe ich schnell festgestellt, die Idee ist eigentlich viel größer. Da kann man eigentlich viel draus machen. Und ich hatte vorher auch noch ein Buch gelesen über Netzwerkeffekte. Das fand ich ganz spannend, dass sozusagen Business-Ideen, die irgendwie einen Netzwerkeffekt einbauen, dass die eigentlich unschlagbar sind. Weil im Grunde, wenn man einen Kunden gewinnt und der bringt weitere Kunden mit, dann macht das den Vertrieb einfacher. Und im Grunde wird der Wert des Produktes auch immer höher, so mehr Leute sozusagen dieses Produkt nutzen. Und deswegen fand ich diese Idee, so eine Migrationssoftware zu bauen, mit dem man sozusagen automatisiert oder den Migrationsprozess digitalisiert, super charmant, weil das nur dann funktioniert, wenn man alle Parteien auf diese Plattform bringt, weil dann die Zusammenarbeit optimal funktioniert. Das heißt, wenn ich Kunde werde bei Ancadia, dann habe ich auch Interesse, meine Partner und Kandidaten alle mit einzuladen. Und so verbreitet sich dann im Grunde das System ein Stück weit selber. Deswegen fand ich die Idee so charmant, obwohl ich komplett fachfremd war. Das, um wieder zurück auf deine Ausgangsfrage zu kommen, ich war eigentlich in der Finanzindustrie tätig und hatte mit Migration und HR-Software eigentlich wenig zu tun, kann aber Prozessautomatisierung und Digitalisierung.
Und dann habe ich jetzt sagst, Migration ist wichtig zu verstehen. Wir sprechen nicht von einer IT-Migration. Hier geht es nicht um Daten, sondern es geht um Menschen, es geht um Fachkräfte, richtig, die aus dem Ausland arbeiten. Und dieser Prozess ist nicht immer ganz einfach. Ich habe bei euch auf der Website gelesen, teilweise dauert es 18 Monate, bis ein Mensch, der sagt, ich habe hier einen Arbeitgeber in Deutschland, der möchte, dass ich nach Deutschland komme und hier arbeite. Und dieser Mensch sagt, dazu habe ich Lust, wir könnten hier einen Vertrag unterschreiben, dass dem 18 Monate Formalitäten und Behörden dazwischen stehen.
Vollkommen richtig. Also es geht um das Thema Fachkräfteeinwanderung, genau, um Fachkräfte, die hier arbeiten wollen, also um Fachkräfte, die wir brauchen, um sozusagen die Generationenlücke zu schließen. Und dieser Einwanderungsprozess, der ist sehr komplex und langwierig, insbesondere weil es sich um Fachkräfte handelt, die aus Drittstaaten kommen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, also nicht aus Europa, da herrscht ja Freizügigkeit, sondern sozusagen Fachkräfte, die aus außerhalb von Europa nach Deutschland kommen wollen.
Bleiben wir mal beim einfachsten Fall. Ein Krankenpfleger aus Spanien möchte in Deutschland arbeiten. Wie kompliziert ist das? Wie lange dauert das?
Weiß ich gar nicht so, kann ich dir gar nicht so konkret sagen, weil das ist genau der Fall, den wir nicht machen.
Gut.
Das ist zu einfach. Ja. Und da gibt es ja Freizügigkeit. Weiß ich gar nicht, wie es mit der Fachkräfteanerkennung und mit der Berufsanerkennung ist in dem Fall. Ich glaube, dann geht es nur um die Berufsanerkennung und dann kann der auch hier in Deutschland arbeiten. Aber das ist relativ einfach im Vergleich dazu, wenn ich eine Fachkraft aus Brasilien nach Deutschland bringe. Ne? Dann habe ich deutlich höhere Hürden. Und da gibt es verschiedene Verfahren, wie ich den nach Deutschland bringen kann. Aber ich muss dafür sorgen, dass er im Grunde ein entsprechendes Visa bekommt, dass er eine Arbeitserlaubnis bekommt und dass er insbesondere eine Berufsanerkennung bekommt, weil gerade für Fachkräfte im Gesundheitsbereich, da sind es regulierte Berufe. Das heißt, sie dürfen eigentlich in dem Beruf nur arbeiten, wenn ihre Qualifikation anerkannt ist. Ne? Und das muss dann auch geregelt sein.
Und genau das ist eure Mikronische, sage ich mal. Ihr habt euch spezialisiert auf medizinisches Fachpersonal aus Drittstaaten, die in Deutschland tätig werden wollen in ihrem Beruf.
Genau, richtig. Damit haben wir gestartet. Mittlerweile machen wir auch Fachkräfte in anderen Branchen und anderen Berufen. Aber genau mit dieser Nische haben wir gestartet. Aber das ist sozusagen in dieser Nische ist das wiederum der größte Bereich. Also Fachkräfte aus internationalen Drittstaaten, das sind in der Regel, also wenn die Mehrzahl dieser Fachkräfte sind sozusagen aus dem Gesundheitsbereich, weil im Grunde der größte Bedarf da herrscht und auch am frühesten da schon gestartet worden ist, diese Rekrutierung im Ausland durchzuführen.
Ne? Du hast jetzt schon durchblicken lassen, du hattest keine Ahnung von Fachkräftemigration und keine richtige Ahnung inhaltlich von Gesundheitswesen, aber du warst in der Lage, eine Software zu programmieren. Du hast nämlich einen IT-Background.
Richtig, genau. Ich war in der Lage, Software zu programmieren. Ich habe, wie gesagt, 20 Jahre im Technologieunternehmen gearbeitet, war damals der zweite Angestellte, war dafür die IT verantwortlich und wir haben das dann zusammen aufgebaut auf, weiß gar nicht, am Ende 250 Mitarbeiter und haben sozusagen Digitalisierungsprojekte für die Bankenbranche in ganz Europa gemacht.
Du hast ein starkes Softwareprodukt und möchtest wachsen. Aber die Kunden finden nicht zu dir? Dann hilft dir Digitalike. Digitalike ist eine inhabergeführte SEO-Agentur aus Berlin, die sich auf die SaaS-Branche spezialisiert hat. Seit der Gründung durch Johannes Giesche und Uwe Roll steht Digitalike für Fairness, Transparenz und Qualität. SaaS-Unternehmen brauchen kontinuierlich qualifizierte Leads, die zu zahlenden Kunden werden. Und genau da setzt Digitalike an. Sie nehmen sich Zeit, um dein Produkt zu verstehen und deinen Markt kennenzulernen. Nur so lassen sich die richtigen Keywords finden, die hochwertige MQLs und SQLs versprechen. Viele SaaS-Unternehmen vertrauen bereits auf die Expertise von Digitalike und konnten mit ihrer Unterstützung Traffic und Umsatz steigern. Und das Beste? Digitalike bietet dir einen kostenlosen SEO-Check von deiner Website. Bist du neugierig geworden? Dann schau jetzt auf digitalike.de/artist. digitalike.de/artist in der gewohnten Schreibweise vorbei. Okay, also du hast Finance Software als CTO entwickelt von Mitarbeiter Nummer 2 bis 250 Menschen, die da gearbeitet haben.
Vollkommen richtig, genau. Ja.
Was war die Hauptmotivation für dich zu sagen, jetzt will ich selber wissen und gründen? Wenn man ganz lange in deinem Lebenslauf zurückblättert ins letzte Jahrtausend, dann sieht man da auch schon mal eine Softwaregründung.
Richtig, also das war schon immer, ich habe schon als junger Mensch in kleinen Unternehmen gearbeitet, da Software entwickelt und ich fand immer dieses Gründen, fand ich immer super. Also Gründer zu sein ist einfach so ein Lebenswunsch und mit knapp, wenn man so auf die 50 zugeht, dann denkt man sich, was sind so für Wünsche noch offen? Und das war halt einfach ein großer Wunsch, den ich unbedingt nochmal in meinem Leben realisieren wollte und da hatte ich einfach die Möglichkeit dann 2020 das zu machen und dann habe ich mich entschieden, das auch zu machen und habe dann wirklich aktiv nach einer Idee gesucht, wo ich sozusagen mit meiner Kompetenz da auch einen Mehrwert liefern kann.
Einer der Gründe, warum ich mich wirklich auf unser Gespräch gefreut habe, ist, dass du vor 25 Jahren eine Softwarefirma gegründet hast. Dann hast du 20 Jahre lang im Berufsleben verbracht, als Employee Nummer 2, wie gesagt, in der CTO-Rolle viel Produktentwicklung gemacht. Und jetzt hast du vor 4 Jahren wieder gegründet. Mhm. Was hast du denn jetzt anders gemacht und was hast du genauso gemacht wie vor 25 Jahren?
Ziemlich hands-on, würde ich sagen, ist das genau das Gleiche, ne? Sozusagen, ich glaube, dass Produktentwicklung, dass man das nicht outsourcen kann, sondern dass man, dass vor allem, dass das eine Kompetenz ist, die in einem Unternehmen liegen muss. Und dass gerade beim Softwareunternehmen natürlich das Produkt, sagen wir mal, im ersten Schritt das Wichtigste überhaupt ist. Ne? Mit dem Produkt geht man raus, überzeugt Menschen. Mit einer puren Idee ist es ziemlich schwierig, aber wenn man was zeigen kann, dann ist das halt mega hilfreich, um Leute zu erfüllen. Und insbesondere, wenn man dann mit den Leuten spricht, Feedback bekommt und in relativ kurzer Zeit dann das Feedback auch umgesetzt hat, ohne dass man da extrem, sagen wir mal, viel Geld in die Hand nehmen muss, weil man es einfach selber machen kann. Das ist halt einfach eine Superkraft, in Anführungszeichen, gerade in dieser frühen Gründungsphase, dass man da relativ schnell die Dinge adaptieren und umsetzen kann und somit dann Kunden überzeugt einfach. Ne? Das, obwohl man dann sozusagen nicht die Branchenkompetenz hatte, aber einfach, weil man mit Kunden gesprochen hat, die Kunden das Gefühl hatten, derjenige versteht einen und er hat in relativ kurzer Zeit auch eine Lösung parat. Das war im Grunde am Anfang das Rezept, um da so überhaupt Fuß fassen zu können. Ne?
Haben die Kunden dir da viel geholfen, bei dem ersten MVP oder bei dem ersten Prototypen zu sagen, das Feature finde ich gut, aber hier hast du noch was falsch verstanden, so funktioniert der Prozess nicht, hier brauchen wir noch einen Zwischenschritt? Oder hast du das quasi mit ersten Kunden co-entwickelt dann oder wie hast du das iteriert?
Genau, das war im Grunde, habe ich mir einmal den Prozess erklären lassen, habe mich ziemlich stark eingelesen. Am Anfang war eine Agentur dabei, mit der haben wir das ganz eng konzeptioniert und dann hatten wir das Glück, dass einer der ersten Kunden...
War das eine Migrationsagentur?
Das ist eine Fachkräfteeinwanderungsagentur, genau, okay. Richtig, die aktiv auf dieser Lösung unterwegs ist, genau. Die aktiv nach einer Lösung gesucht hat, um ihre Prozesse im Bereich Fachkräftemigration zu digitalisieren und zu automatisieren. Und mit der zusammen haben wir das, oder habe ich das insbesondere konzeptioniert und dann hatten wir das Glück, dass wir relativ am Anfang auch nochmal mit der DEFA, mit der Deutschen Einwanderungs- und Fachkräfteagentur, die in Saarbrücken sitzt und damals auch gegründet worden ist, die sozusagen auch das Thema Fachkräfteeinwanderung von staatlicher Seite ein Stück weit begleiten sollte oder begleitet, heute noch macht natürlich und auch sehr erfolgreich macht. Die hat damals ein Förderprogramm des Gesundheitsministeriums umsetzen sollen im Bereich Fachkräfteeinwanderung und die hat auch nach einer Digitalisierungslösung gesucht. Und ich hatte sozusagen das Produkt sozusagen 4, 5, 6 Monate entwickelt und schon was vorzuzeigen. Und das hat gereicht, um sozusagen auch die DEFA darum zu überzeugen, da entsprechend mitzuarbeiten oder das Produkt zu nutzen. Und dann zusammen mit der DEFA, da war eine sehr kompetente Mitarbeiterin, mit der haben wir das dann insbesondere auch nochmal sehr intensiv konzeptioniert und weiterentwickelt. Und dann zusätzlich neben dem, ich sag mal, operativen, was konkret muss diese Software können, dann auch so ein bisschen die Idee, was ich ursprünglich gesagt habe, mit dem Netzwerkeffekt, dass man sagt, also das war so immer so ein bisschen der Treiber, dass ich mir dann schon relativ früh überlegt hatte, wie kann man denn diesen Netzwerkeffekt einbauen und dann halt dann auch ganz früh schon in der Software, obwohl es vielleicht noch gar nicht so richtig die Anforderung am Anfang war, eingebaut, dass man halt Daten teilen kann, dass man Partner einladen kann. All diese Themen, die jetzt vielleicht noch nicht so die erste Priorität des Kunden waren, die waren aber schon mit angedacht und mit in das Produkt konzeptioniert. Und das hat dann bei den weiteren Kunden dann auch immer wiederum zu positivem Feedback geführt. Ne? Das ist sozusagen diese Kombination aus, ja, ich kann operativ gerade genau die Dinge erledigen mit der Software und habe dann aber zusätzlich die Möglichkeit, dann auch eine Zusammenarbeit mit meinen Partnern zu machen.
Ja. Ja, die Menschen, die hier regelmäßig zuhören, wissen, dass wir bei Artist zu der Erkenntnis gekommen sind, dass richtig gute Software-Companies eigentlich 4 Sachen haben. Das erste ist ein herausragendes Produkt. Das zweite ist eine gute Go-to-Market-Motion, also eine Vertriebsstrategie, die funktioniert. Das dritte ist die richtige Finanzierung und das vierte sind die richtigen Leute und die richtige organisationelle oder die richtige Organisationsform drumherum. In der Regel relativ früh in der Phase kommen Finanzierung und Vertrieb. Wie hast du dich den Themen genähert? Also wie hast du deine ersten Kunden gefunden und wie hast du dieses frühe Wachstum finanziert?
Also die Kunden haben wir sozusagen durch initiale Kontakte gefunden, ne, sozusagen das in der Branche.
Über die
initiale Agentur, über die DEFA kamen natürlich auch viele Kontakte zustande und auch Cold Calls, einfach Agenturen rausgesucht und einfach angerufen. Und
hast du gemacht oder hast du dafür
jemanden eingestellt? Habe ich am Anfang gemacht. Habe eine Liste von Agenturen, die habe ich angerufen, habe mit denen gesprochen und wir haben ja wirklich ein Produkt, was es so in der Spezialisierung auch nicht gab. Das heißt, wir haben ja auch offene Touren eingerannt. Das war jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ohne despektierlich sein zu wollen für alle, die sowas machen, aber ein Timebuchungssystem gibt es ja jetzt schon, ne, sowas sind wir nicht. Wir sind sozusagen sehr, sehr nischig. Das heißt, wenn ich eine Agentur anrufe und sage, ich habe genau für dein Geschäft, für Fachkräftemigration habe ich eine Software, dann machen wir da erstmal Türen mit auf, ne? Weil die kriegen nicht so viele Anrufe, wo sie so eine Software vorgestellt bekommen. Insofern war das gar nicht so undankbar. Also ich hatte jetzt nicht dieses Erlebnis, dass ich irgendwie x Anrufe mache und kriege so und so viel Absagen, sondern ich hatte dann schon das Gefühl, und das hat natürlich auch sehr motiviert, dass da was ist, was wirklich, wo wirklich Bedarf.
Sind diese spezialisierten Agenturen auch nach wie vor deine größte Kundengruppe?
Die sind nach wie vor die größte Kundengruppe. Das heißt, wir haben zwei große Kundengruppen oder im Grunde zwei Kundengruppen. Wir haben Agenturen und Arbeitgeber, die selber, die sozusagen mit Agenturen zusammenarbeiten in der Fachkräfteanwerbung oder Arbeitgeber, die selber Fachkräfte aus dem Ausland anwerben.
Ja, jetzt leben wir natürlich in politisch spannenden Zeiten. Wie begleitet euch denn dieses ganze Thema? Wie einfach oder wie schwierig ist es denn gerade für Deutschland in der internationalen Wahrnehmung, qualifizierte Menschen dafür zu begeistern, herzukommen?
Oh, das ist ein spannendes und weites Thema.
Hat ja wahrscheinlich einen riesen Business-Impact für dich.
Hat einen riesen Business-Impact, wobei, also ich glaube, ein Politiker hat mal gesagt, wir haben ja zwei, es gibt Menschen, die uns brauchen und Menschen, die wir brauchen. Ne? So, und für beides brauchen wir faire und ordentliche Systeme. Ne? Also sagen Menschen, die uns brauchen, das ist, sagen wir mal, das ganze Thema Asyl, ne? Und Menschen, die uns brauchen, ist Fachkräfteeinwanderung. Und wir fokussieren uns komplett auf diesen Fachkräfteeinwanderungspart. Ne? So, und in der politischen Debatte wird ja beides vermischt miteinander. Ne? Da wird ja nicht genau differenziert, ein Migrant ist ein Migrant, in Anführungszeichen. Und das liegt natürlich, das ist nicht positiv, sage ich mal, in der Anwerbung. Ne? Wir haben das Problem, dass wir die deutsche Sprache, das ist nicht die einfachste, das heißt, jede Fachkraft, die nach Deutschland kommt, muss ja dann, also insbesondere im Gesundheitsbereich, und wenn sie eine Berufsanerkennung haben möchte, muss dann ein entsprechendes Sprachniveau vorweisen.
Aber das hat sich über die letzten paar Jahrzehnte nicht geändert.
Das hat sich, ja, aber das ist jetzt kein Vorteil gegenüber Englisch oder anderen Ländern, ne? Den Ländern, wo die Sprache deutlich einfacher zu lernen ist. Das ist der eine Nachteil, den wir haben im internationalen Wettbewerb, würde ich sagen. Und der zweite Nachteil ist natürlich, wenn sozusagen die politische Stimmung da umschlägt und entsprechend die Berichte auch in die Heimat gefunkt werden. Das macht natürlich auch nicht die Sache einfacher, die Leute für Deutschland zu begeistern.
Aber grundsätzlich. Merkt ihr das in den Zahlen? Schlägt sich das nieder in zurückgehenden Bewerberzahlen?
Also ich würde sagen, das ist gar nicht, glaube ich, das Thema, warum die Zahlen vielleicht nie so hoch sind, wie sie sein sollten, da spielt das sicherlich auch eine Rolle, aber ich glaube, das Hauptthema ist eher die Bürokratie auch. Das ist vielleicht noch der dritte Aspekt, den ich noch nicht erwähnt habe, nämlich dass die Verfahren unglaublich lange dauern und unglaublich bürokratisch sind und wirklich auch schwer zu verstehen sind. Und das schreckt natürlich auch viele ab, ne? Dass man einfach, dass es wirklich den Leuten nicht einfach macht, entsprechend hier als Fachkraft in Deutschland.
Wenn ich jetzt eine Radiologin in Brasilien bin und mich dafür entscheide, Brasilien zu verlassen, dann kann ich ja wahrscheinlich in die USA gehen, nach Spanien gehen, Frankreich, Italien, England oder eben nach Deutschland. Wie lange dauert denn meine Visa-Antragsstrecke und dieser Migrationsprozess in eins der gerade genannten Länder und wo stehen wir da in Deutschland im internationalen Vergleich?
Also ich glaube, das hängt, glaube ich, von Land ab. Also ich glaube, so klassische Einwanderungsländer wie Kanada, USA, die machen es denn schon deutlich einfacher, als wir das machen. Ne? Das ist schon, ich glaube, bei uns wird da auch gar nicht differenziert, ob ich dann einen Radiologe, der sozusagen, den wir wirklich dringend brauchen, der wird im Grunde genauso, muss er sich hinten anstellen, wie jemand, den wir vielleicht nicht so dringend brauchen würden. Ne? Da wird nicht groß differenziert. Also insofern sind wir da, glaube ich, stehen wir da nicht gut da im internationalen Vergleich.
Und hat deine Software Ancadia, habt ihr auch Schnittstellen zu Behörden, sodass man quasi Behörden auch dazu befähigen könnte, die Antragseingänge entsprechend zu priorisieren, dass man sagt, die Bewerbung einer Radiologin behandle ich mit einer anderen Priorität als die von einer Person mit einer Ausbildung, die weniger nachgefragt ist?
Also wir würden es lieben, mit Behörden zusammenzuarbeiten, haben da auch erste zarte Versuche gemacht, aber das Behördenumfeld gerade in dem Bereich ist einfach nicht Startup-tauglich. Ne? Wir würden einfach am langen Arm verhungern. Insofern haben wir uns erstmal auf andere Themen und Kunden fokussiert. Und wir haben das Thema etwas anders gelöst. Das heißt, im Grunde versuchen wir das, was die Behörden anbieten, optimal zu nutzen. Das heißt, was in unserer Software zum Beispiel abgebildet ist, wir haben alle Behördenformulare in unserer Software automatisiert. Das heißt, ich gebe einmal die Daten der Fachkraft ein, dann weiß die Software, und man sagt, in welches Bundesland die Fachkraft gehen möchte. Ne? Das ist auch nochmal interessant. Ne? In jedem Bundesland ist das Ländersache, in jedem Bundesland ist alles nochmal unterschiedlich. Das heißt, wir machen 16 Mal im Grunde. Und sozusagen wir automatisieren diesen Prozess und automatisieren alle Formulare und auch alle Online-Strecken. Ja, sozusagen. Das heißt, unser Kunde kann 100% digital arbeiten, ne? Aber auf Behördenseite ist es anscheinend nicht so. Und da sind die Daten auch sehr fragmentiert und da gibt es auch verschiedenste Bestrebungen, wie man das lösen möchte. Da gab es kürzlich auch nochmal eine Studie, wie man das alles angehen möchte, aber das ist ein wirklich dickes Brett. Ne? Das würden wir gerne bohren, aber das ist jetzt sozusagen nicht das, was wir aktuell machen können, sozusagen in unserem Setup.
Ne? Gibt es da eine Behörde oder eine Staatssekretärin, Staatssekretär, eine Person, die sich besonders hervortut, wo du sagst, wenn wir über Digitalisierung in Deutschland in Behörden sprechen, dann ist das genau die richtige Person oder die richtige Institution?
Nee, das ist ja genau das Problem. Das ist mega fragmentiert. Das ist ja mega. Also ein großes Problem ist ja die Fragmentierung. Das ist sozusagen die Fragmentierung also auf Länderebene und dann nochmal auf Behördenebene. Und da gibt es Bestrebungen, diese Fragmentierung ein Stück weit zurückzuführen. Aber dass jetzt eine Person das kann ich leider nicht sagen. Ja, wäre schön, ja.
Okay. Und wenn du einen Wunsch hättest, um den Politikblock hier abzuschließen, wenn du einen Wunsch an die Politik hättest, wie würde der konkret aussehen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, dass einfach Fachkräftemigration von dem Thema Asyl- und Fluchtmigration getrennt werden muss. Ne? Also ich glaube, das wird im Moment von den gleichen Leuten in der gleichen Behörde bearbeitet. Und wenn es ein Thema in der Fluchtmigration gibt, dann stockt auch die Arbeitsmarktmigration und das einfach, dass man das auftrennt. Ne? Wir haben sozusagen eine Behörde oder jemand, der sich um Arbeitsmarktmigration kümmert und jemand anders kümmert sich um Fluchtmigration. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und dann insgesamt Digitalisierung vorantreiben. Ne?
Also ja. Klingt von außen betrachtet jetzt erstmal machbar, würde ich sagen, dafür zwei verschiedene Verfahren.
Nee, ich glaube auch, dass es machbar ist.
Ich nehme es auf, ich höre zu, ab und zu treffen wir ja auch Menschen aus unterschiedlichen Welten und ist auf jeden Fall angekommen, Stefan.
Sehr gut.
Dann gehen wir jetzt nochmal in meine Eingangsfrage. Du hast ein tolles Produkt entwickelt, was du mit den entsprechenden Agenturen besprochen hast und hattest dadurch auch schon einen ersten Kundenzugang. Das nächste, was du dann brauchst, ist irgendwie musst du es finanzieren, um diese Software zu entwickeln, speziell wenn es nicht mehr nur du bist, der arbeitet, sondern auch andere Menschen. Wie hast du das angegangen?
Am Anfang haben wir das, sagen wir, aus eigenen Mitteln finanziert. Ne? Also ich habe das stückweise finanziert, dann hatte ich auch noch Mitgründer, ne? Von dem Kollegen hatte ich erzählt, der mich auf die Agentur aufmerksam gemacht hat.
Wer ist das?
Der Jan Willmanns, ne? Und wir beide haben das am Anfang signifikant finanziert. Aber wir waren auch klein. Im Grunde waren das meine Arbeitszeit und zwei, drei Mitarbeiter, die wir am Anfang hatten. Und wir hatten auch schon Umsätze, ne? Also insofern waren wir immer noch in den roten Zahlen, aber hatten immer gute Hoffnung und gutes Gespür, dass das sich relativ schnell dreht. Haben dann aber auch festgestellt, dass das Thema viel größer ist. Ne? Also A, haben wir den Markt komplett unterschätzt. Also wir haben deutlich viel mehr Agenturen und viel mehr Bedarf gefunden, als wir das ursprünglich mal angenommen haben.
Wie viele Menschen migrieren denn in einen nachgefragten Arbeitsplatz in Deutschland pro Jahr ungefähr?
Das also ich kann dir sagen, die Zahlen, ich habe jetzt nicht die 100% letzte Zahl, aber ich glaube, Fachkräftemigration letztes Jahr waren ein paar 70.000 Leute, die sozusagen über das Instrument nach Deutschland gekommen sind. So, und das ist auch so ein bisschen die Wette, die wir eingehen. Die Zahl muss halt signifikant steigen. Ne? Also sozusagen, weil im Grunde...
Einfach demografisch bedingt brauchen wir mehr.
Richtig, genau. Ja. Demografisch bedingt brauchen wir deutlich mehr Fachkräfte, um diese demografische Lücke zu füllen. Und dann müssen die Zahlen einfach steigen. Sonst haben wir ganz andere Probleme, glaube ich.
Ja. Und wie viele davon haben einen Touchpoint mit Ancadia heute schon?
Oh, das ist schwer zu sagen, aber wir glauben, dass wir aktuell 20-30% haben. Ne? Wir haben eine große Datenbank an Kandidaten und die sind in unterschiedlichen Stadien. Ne? Da sehen wir können jetzt nicht immer genau sagen, wie konkret ist er denn jetzt schon? Hat er sich nur mal interessiert und ist dann wieder sozusagen, ne, der ist aufs pausiert gestellt. Deswegen ist es ganz, ist es nicht einfach, das konkret zu sagen, aber aktuell würden wir sagen, wir haben so 20-30%, wenn wir das sozusagen, wir sehen sozusagen, wie viele Leute dann sozusagen das abschließen. Da sind wir natürlich kleiner als 20-30%, aber sozusagen in der Perspektive, was wir sozusagen noch als Backlog haben, und insbesondere was wir in letzter Zeit an Kunden gewonnen haben, würde ich schon sagen, dass der Marktanteil in der Richtung sich bewegt aktuell.
Und wer ist dann der Kunde, von dem ihr euer Geld bekommt? Ist das die Agentur oder ist es der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer? Oder ein bisschen das was von ist, allen?
Genau, wir kriegen, also unsere Kunden sind ausschließlich Agenturen und Arbeitgeber. Das heißt, für die Fachkräfte kostet das kein Geld. Die sind auch keine Kunden bei uns. Das heißt, wir kriegen Geld von den Agenturen und von den Arbeitgebern. Ja, aber man kann unsere Software auch kostenlos nutzen, ne? Also wenn eine Agentur ihre Kunden einlädt, also ihre Arbeitgeber, für die sie Fachkräfte im Ausland rekrutiert, dann ist das erstmal kostenlos für den Arbeitgeber. So,
aha, dann kommt der Netzwerk ins Feld.
Ja, kommt der Netzwerk
ins Feld, den du erwähnt hattest.
Ein Stück weit ins Ziel, genau. Und wenn der Arbeitgeber dann feststellt, wow, ich habe ja hier eine viel höhere Transparenz, als ich das ohne die Software hätte, und ich habe auch noch 5 andere Agenturen und ich hätte gerne die Transparenz in einer Software über alle Agenturen hinweg, und insbesondere auch das Thema Datenschutz ist komplett geregelt, dadurch, dass Arcadia eingesetzt wird. Es werden keine Excel-Spreadsheets durch die Gegend geschickt und so weiter und so fort. Dann kann auch der Arbeitgeberkunde bei uns werden.
Okay.
Es gibt auch viele Arbeitgeber, die häufig auch schon selbst anwerben. Die machen dann sozusagen Arbeiten sowohl mit Agenturen zusammen, als auch, dass sie selber im Ausland anwerben.
Wenn die ein bisschen größer sind, die Arbeitgeber. Wenn die ein bisschen größer sind. Lohnt sich wahrscheinlich erst ab einer gewissen Menge an Einstellungen pro Jahr oder so. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Und wie rechnet ihr dann ab? Macht ihr das pro angeworbener Fachkraft oder gibt es da eine monatliche Gebühr oder wie ist das?
Genau, wir machen das in Kombination. Es gibt eine kleine monatliche Gebühr und es ist dann pro Fachkraft, die im Grunde nach eine Arbeitsplatzzusage bekommt.
Ja, ja.
Die sozusagen konkret dann in Deutschland anfängt.
Was kostet das?
Das sind 200 Euro, 199 Euro pro Fachkraft.
Und habt ihr mal ausgerechnet, was es kosten würde, wenn man das ohne eure Software machen würde? Also wie viel Einsparung ihr euren Kunden bringt?
Also wir wissen, dass die Vermittlungsgebühr für Fachkräfte im Gesundheitsbereich, die spielt sich irgendwo je nach Dienstleistungsangebot zwischen 10.000 und 20.000 Euro ab, sozusagen.
Aber das ist sozusagen so eine, muss ich ja trotzdem zahlen, oder?
Die als Arbeitgeber sozusagen habe ich sozusagen diese Leistung, die ich dann bei den Agenturen einkaufe. Dabei ist dann da sozusagen die Sprachausbildung dabei, ne, die Anwerbung, die Reisekosten, alles, was man braucht, Übersetzungsdienstleistung. Also da sind auch eine ganze Menge Kosten involviert, die so eine Agentur hat. Und wir sind sozusagen mit 200 Euro ein kleiner Teil, aber wir sparen signifikant Arbeit. Also das rentiert sich sowas von unseren Agenturen.
Genau, darauf zielte meine Frage ab, wenn ich eure Software nicht einsetzen würde, sondern einen Bleistift, eine Excel-Tabelle und einen Radiergummi hätte, dann könnte ich es ja wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen, wahrscheinlich nicht ganz so zuverlässig und würde dann aber länger dran sitzen. Wären das Arbeitsstunden im Wert von 500 Euro, 1.000 Euro, 5.000 Euro oder geht es eigentlich gar nicht mehr richtig ohne Software?
Also ich glaube, ab einer Größenordnung geht es gar nicht mehr ohne Software. Wenn ich dann in verschiedensten Herkunftsländern für verschiedenste Arbeitgeber hunderte von Fachkräften anwerbe, dann geht es nicht mehr ohne Software. Das geht nicht. Man braucht eine Projektmanagement-Software, die das Ganze abbildet. Die muss insbesondere mehrsprachig sein. Die muss die Fachkräfte einbinden, die muss einen hohen Automatisierungsgrad haben, man muss die im Grunde es muss medienbruchfrei funktionieren, sonst kann man das Geschäft nicht skalieren. Ne? Das ist einfach eine Skalierungsvoraussetzung. Ne? Man kann, glaube ich, starten als Agentur, wie man auch so mit anderen Dingen, mit immer Excel startet, immer so das erste Instrument. Das kriegt man, glaube ich, hin für eine kleine Anzahl von Kandidaten, hat dann seine Datenablage, wo man die Dokumente irgendwie ablegt. Aber sobald es größer wird, braucht man eine Software. Sonst wird es nicht klappen. Ne? Sonst steigt die Fehlerquote. Ich meine, es geht ja auch um Menschen. Das muss ja auch funktionieren. Ich will ja nicht, dass jetzt eine Fachkraft nicht einreichen kann, weil ich irgendeinen Termin übersehen habe oder weil irgendwas schiefgelaufen ist. Insofern ist es ja auch eine Verantwortung, die ich gegenüber den Fachkräften habe. Und das muss alles ordentlich funktionieren. Und da ist eine Software, die das vollumfänglich abdeckt, ich würde sagen, unverzichtbar. Ne?
Man merkt jetzt an deinen Ausführungen schon ein bisschen, wie du ins Detail gehst, dass du ein Product Guy bist. Du liebst es, Produkte zu designen, die für Menschen funktionieren. Das hast du die letzten 20 Jahre vor der letzten Arcadia-Gründung auch schon gemacht. Was hast du denn in deiner Journey als CTO gelernt über Produktdesign, was du am Anfang gerne schon gewusst hättest?
Oh. Oh, da gibt's was ich am Anfang schon gerne gewusst hätte. Also weiß ich gar nicht, was ich am Anfang schon gerne gewusst hätte. Aber was ich glaube, was ich habe immer so ein Bild im Kopf, wenn ich über Produktdesign nachdenke oder auch insbesondere, wenn wir sitzen und überlegen, wie wir entscheiden sollen, in welche Richtung das Produkt jetzt geht und welches Feature wir einbauen und welches wir nicht einbauen oder wie wir es einbauen. Im Grunde haben wir ja eine Idee oder eine Vision, wie sowas aussehen soll, wie so ein Baum, ne? Der weiß, wie er wachsen will, wie er später mal aussehen soll. Aber trotzdem gibt es natürlich immer Situationen, wo man sich so ein bisschen verbiegen muss, ne? Also, aber man darf sich halt nicht zu sehr verbiegen, damit es nicht kaputt geht, das Produkt, ne? Also das ist dieses Spannungsfeld, denn der Baum ist auch, der ist flexibel, aber nicht elastisch, ne? Der gibt dem Sturm nach, aber er fällt nicht um und am Ende wird er ein Baum. Und so ist es im Grunde auch mit dem Produkt aus meiner Sicht. Man hat eine Idee, wie so ein Produkt werden soll und dann geht der Ast mal rechts raus und mal links raus und der geht in Zusammenhang, in Absprache mit dem Kunden raus und aber am Ende wird es halt ein Baum.
Ne? Und wenn das Sturm kommt, fällt ein Baum manchmal ja auch um.
Und deine Aufgabe die Firma geht auch mal
richtig. Als CPO ist es ja genau zu verhindern, dass dein Baum umfällt.
Richtig, und genau.
Wie machst du das konkret? Was sind, oder vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen in ein, zwei Entscheidungen, wo du gesagt hast, wenn wir den Ast wachsen lassen, dann fällt uns das Produkt um.
Genau, das ist auch, das ist eine gute, das ist, eigentlich ist das, wir haben alle zwei Wochen haben wir, alle zwei Wochen haben wir hier so ein Kunden-Review-Meeting, wo wir auch die Feature des Kunden und besprechen, die sozusagen sich jetzt neu gewünscht werden. Und dann ist es häufig auch manchmal so, dass da ein Feature komplett trivial aussieht, ne? Also sieht von außen trivial aus. Aber wenn man dann drüber nachdenkt und merkt, dass dann zig Annahmen und Dinge und implizite Konstrukte, die man in der Software vorgesehen hat, die komplett über den Haufen schmeißt und das aber im Grunde ein Feature ist, was gar nicht so einen Riesenmehrwert bringt, was einfach nur leicht aussieht, da muss man das knallhart ablehnen. Ne? Also sozusagen, da muss man einfach schlau sein und genau verstehen, was passt gut rein in die Architektur und die Grundkonzepte, die man einmal in der Software angelegt hat und was passt nicht rein. Und wenn es nicht reinpasst, dann muss man das auch ablehnen. Und es gibt aber jetzt ein... Aber
da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen in einem Gespräch, wo du einem Kunden sagst, stimmt, das Feature liegt total auf der Hand, klingt total einfach, habe ich verstanden, machen wir nicht.
Nee, aber so machen wir es ja nicht. Wir sagen ja nicht, das liegt auf der Hand und machen wir nicht, sondern wir sagen, pass mal auf, so wie du das vorgestellt hast, so wird es nicht funktionieren. Aber sozusagen der Grundgedanke, den du hast, das Grund, sozusagen den Grundneed, den du damit erfüllen möchtest oder den Bedarf, den du hast, den können wir auf andere Weise umsetzen. Ne? Es ist kein hartes Nein, dass es überhaupt nicht funktioniert, sondern wir versuchen natürlich zusammen mit dem Kunden und auch bei der wenn wir das ablehnen, überlegen wir natürlich auch, wie kann der Kunde die Software trotzdem nutzen.
Das heißt, wenn du ins Product Review Meeting reingehst oder ins Feature Request Meeting mit deinem Team, dann kommt die eventuell zu der Entscheidung, so können wir es nicht machen. Aber bevor du den Kunden zurückrufst, versuchst du im Team eine Lösung zu präsentieren, die für den Kunden das erreicht, was der Kunde sich wünscht, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise.
Richtig. Was er schlucken muss, der Kunde halt in Anführungszeichen, ist, dass es halt auf den ersten Blick sieht so einfach aus und es ist irgendwie in zwei Wochen gemacht. Aber sozusagen, wir können es grundsätzlich anders umsetzen. Es dauert halt aber, weil es einfach viel, ne, viel, viel, viel logischer aufgebaut werden muss, dauert es halt leider 3 Monate, ne, oder 6 Monate. Es dauert einfach viel länger, als du es vielleicht ursprünglich erwartet hast, ne. Und dann haben wir aber nochmal das Thema Priorisierung, ne. Dann hat man erstmal eine gute Lösung, die sowohl das Kundenbedürfnis erfüllt, als auch sozusagen zum Produkt passt. Und dann muss man es natürlich auch noch priorisieren. Das ist dann der nächste Sport, den man hat.
Und hast du dafür ein gutes Framework entwickelt mit deinem Team, wie ihr Kunden-Feature-Requests erstmal sammelt, priorisiert, analysiert und dann auch entsprechend in die Pipeline packt und in die Umsetzung bringt?
Ja, wir sind, wir machen hier ja Scrum, ne? Wir haben sozusagen zweiwöchentliche Sprints, wir schauen uns das an und versuchen dann Features, die schnell umzusetzen sind, natürlich auch dann schnell zu liefern, dadurch, dass wir halt, sagen wir mal, flexibel unterwegs sind. Aber sozusagen die reine Priorisierungsfrage, die ist am Ende gesunder Menschenverstand und einfach Diskussion und Abwägung. Ich glaube, da gibt es keinen Silver Bullet. Ne? Also es gibt Dinge, die sind dringend und die müssen dann auch gemacht werden. Und es gibt aber auch Sachen, die sind überhaupt nicht dringend, aber sie sind halt mega wichtig. Die sind halt mega wichtig und da müssen da jetzt einfach zwei Leute dran arbeiten, auch wenn jetzt zig andere dringende Themen anliegen. Wir müssen es jetzt machen, sonst kriegen wir langfristig keinen Erfolg hin.
Und trefft ihr diese Entscheidung, wenn das nicht crystal clear ist, im Team oder muss es am Ende eine Person geben, die sagt, das machen wir als erstes, das machen wir als zweites, das machen wir gar nicht?
am Ende muss ich sagen, liegt die Entscheidung dann bei den Gründern. Das ist ja super wichtig. Das ist ja auch super wichtig zum, was den Firmenerfolg betrifft. Ne? Insofern ist das schon, was wir im Team diskutieren, aber die endgültige Entscheidung trifft das Gründerteam. Ne? Gerade was bei jetzt nicht bei so kleinen Sachen, aber was gerade größere Dinge betrifft, wir sind einfach noch so nah am Kunden dran und jeder Umsatz zählt und insofern ist das noch ein Thema, was wir super eng begleiten und das wird dann eher nicht im Team entschieden, sondern ist dann einfach im Gründerteam.
Und bis hierhin habt ihr das komplett bootstrapped und aus eigenen Mitteln finanziert, wenn ich
so sagen. Nee, das haben wir da haben wir einen Schritt im Mai 2023, da habe ich kurz erzählt, ne, wir haben dann festgestellt, das ganze Thema ist größer, als wir uns das eigentlich ursprünglich vorgestellt haben. Es ist auch internationaler, ne? Wir haben ja dann auch festgestellt durch diese Funktion, dass man Kunden einladen kann oder auch Partner einladen kann. Dann haben unsere Kunden angefangen, einfach Partner in Brasilien einzuladen, in den Philippinen, aus allen möglichen Nationen haben wir auf einmal Leute auf unserer Software drauf und haben ja festgestellt, das ist ja, ne? Und die wiederum haben dann auch wieder auch teilweise mit anderen Ländern Kontakt, ne? Und haben wir festgestellt, das ist ja ein Riesenthema. Und haben dann gesehen, das ist eigentlich auch ein Thema, was sich für ein Venture Case eignet und haben dann im Mai 2023 unsere Seed-Finanzierung gemacht sozusagen und haben dann externes Funding reingenommen und waren dann auch in der Lage, das Produktteam und das Vertriebsteam deutlich aufzustecken, stocken und sind dann sozusagen seit Mai 25 als VC-gefundetes Startup jetzt unterwegs, genau.
Okay, wer hat euch da finanziert?
Das war einmal die BMH, die Beteiligungsgesellschaft des Landes Hessen. Dann Scalehouse Capital, das ist ein VC-Fonds aus Niedersachsen.
Ja,
und
genau.
Das ist der Osnabrücker Healthcare Accelerator.
Mhm. Okay.
Die drei haben uns finanziert, genau.
Und was hat euch das ermöglicht? Bei wie viel ARR steht ihr jetzt? Wie viel Umsatz macht ihr?
Wir sind jetzt auf dem Weg zur Million, würde ich mal sagen. Ne? Noch nicht ganz da, aber knapp davor.
Mhm. Und gibt es du hast auch gesagt, ihr möchtet weiter wachsen und eventuell wollt ihr dafür auch nochmal Geld einsammeln. Gibt es da schon eine Timeline für?
Genau, wir überlegen dieses Jahr eine Funding-Runde zu machen, nochmal sozusagen Geld einzusammeln, weil wir insbesondere auch nochmal auf der Kundenseite und Produktseite wachsen möchten. Insbesondere haben wir jetzt auch festgestellt, dass wir sozusagen nicht nur die Digitalisierung vorantreiben können, sondern sozusagen auch die ganzen Services, die damit verbunden sind, orchestrieren können. Das heißt, wir können so eine Art zentraler Hub werden, wo sozusagen Übersetzungsdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, Reisedienstleistungen, das wird ja alles benötigt im Rahmen der Fachkräfteeinwanderung. Und das, wenn man das mit einem Klick buchen könnte oder das komplett integrieren könnte in Ancadia, wäre für alle Beteiligten nochmal ein riesen Mehrwert da und für uns natürlich auch nochmal ein Umsatzpotenzial. Und das ist nochmal so ein Thema, was wir angehen wollen, wo wir sozusagen außerhalb unseres bestehenden Businessplans nochmal, glaube ich, einen Booster bekommen können. Und dafür wollen wir nochmal eine Finanzierung bekommen.
Und jetzt mal provokant gesprochen, ist Deutschland der beste Markt dafür oder ist es nicht einfacher mit Kanada oder Australien das zu machen und sich darauf zu fokussieren, wenn die schon die Schnittstellen und Systeme haben?
Also auch meine Frau sagt es, wir wollen nirgendwo anders leben als in Deutschland. Wir finden Deutschland mega. Und Deutschland ist der beste Markt, insbesondere in Europa aktuell. Also wenn man sich sozusagen die Fachkräftelücke anguckt, dann ist Deutschland hat einfach die größte Fachkräftelücke überhaupt, das größte Problem, einer der ältesten Gesellschaften. Insofern hier nur in Deutschland zu starten, das Problem lösen und dann sozusagen erstmal nach in Europa sich auszubreiten, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Darüber hinaus haben wir noch nicht nachgedacht. Also wir haben konkret vor, klar, Deutschland, Österreich machen wir auch schon. Ne? Deutschland, Österreich sind wir. Nächster Schritt wäre dann sozusagen außerhalb von Deutschland auch in Europa zu aktiv zu werden. Und die Fachkräftelücke ist ja auch wirklich massiv. Ne? Also wir reden von 1,5 Millionen Einwanderern brutto, ne? Also brutto, die man bräuchte. Das wandern ja auch Leute jedes Jahr aus, ne? Also netto sind es irgendwie, die Zahlen variieren, sind es 400, 500, 600.000 Leute, die man pro Jahr braucht.
Ja, ich verstehe das. Du kannst dich dem Problem ja von zwei Seiten nähern. Ich finde deinen Ansatz sehr sympathisch. Du sagst, wo ist das Problem am größten und wo ist es aktuell am kompliziertesten? Da kann ich am meisten helfen, das heißt, da kann ich am meisten Wert stiften. Genau die andere Linse wäre ja zu sagen, ich gucke mal nach Australien oder nach Kanada, die haben schon einen mega effizienten Prozess, da ist alles digital und die brauchen eigentlich nur noch eine gute Schnittstelle. Das heißt, wahrscheinlich wären die Kunden da viel dichter am Kauf und dann kann ich aber vielleicht auch nicht ganz so viel Wert generieren.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das Problem, welches da löse, ist, ehrlicherweise, ich weiß es gar nicht, das ist ja das nächste Problem. Das ist ja eine Research-Aufwände. Wir haben ja limitierte Ressourcen. Und für uns ist, wir kennen den deutschen Markt, wir wissen, der ist groß. Und das ist sozusagen unser Fokus.
Ne? Wer ist euer Haupt, Wer ist euer Hauptmitbewerber oder wie sieht die Wettbewerbslandschaft überhaupt aus in dem Bereich? Ich weiß von einem Unternehmen, zum Beispiel die Gründerin von Localize, waren auch bei den letzten Artist Summits dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das eine ähnliche Leistung, die die anbieten.
Das ist eine ähnliche Leistung, aber ich würde sie trotzdem nicht als Mitbewerber sehen, weil die sich sehr stark auf, so wie ich das verstehe, auf Konzerne und große Arbeitgeber konzentrieren, die sozusagen innerhalb ihrer Belegschaft ein Relocation machen, ne? Sozusagen. Und wir sind eher auf diesem Agenturmarkt und Schnittstelle, Recruiter, Arbeitgeber. Das ist sozusagen eigentlich unser Sweet Spot. Insofern bespielen wir zwar den gleichen, ne, das gleiche Thema, aber ich glaube, wir kommen uns da eigentlich gar nicht in die Quere.
Gibt es einen anderen, den ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, der in einer ähnlichen...
Also dass wir sind ja
ein
pures Tech-Play. Ne? Wir liefern eine SaaS-Software, wir werben nie selber an, wir bringen keine Dienstleistungen im Rahmen der Fachkräfteeinwanderung, sondern bei uns kriegt man einen leistungsfähigen Tech-Stack, um den ganzen Prozess zu digitalisieren. Und was wir halt häufig sehen, ist dann so, sagen wir mal, technologie-enabelte Agenturen, die Fachkräfteeinwanderung machen aus dem Ausland und dann selber eine Tech bauen, sozusagen für sich selber. Ja. Aber das ist ja sozusagen nicht, was uns im Wettbewerb dann, wir stehen nicht im Wettbewerb, dass eine andere Agentur von denen die Software kaufen würde, ne? Das kommt ja nicht in Frage. Insofern sehen wir schon eher, dass so Eigenentwicklungen im Wettbewerb sind, aber dass sozusagen genau wie wir es machen aktuell, kenne ich eigentlich keinen Wettbewerber. Aktuell.
Das heißt, dein Hauptwettbewerb sind Excel-Tabellen und selbstgebaute Spreadsheets.
Wie bei vielen Gründern, der Status Quo ist mein Hauptwettbewerb.
Ja. Okay, ja, total gut. Und jetzt hattest du eingangs gesagt, dass du sagst, vielleicht haben 20-30% der nach Deutschland einwandernden Fachkräfte Touchpoints mit Ancadia. Wo ist denn da, gibt es denn eine natürliche Grenze oder sagst du, eigentlich könnten, oder ist es realistisch, dass in 5 Jahren 100% der Migration über Ancadia geregelt wird?
Also ich glaube schon, dass es realistisch ist, dass wir nochmal deutlich im Marktanteil wachsen. Und aber wir werden, ich sag mal so, wenn der Markt... im Grunde ist ja die Wette so ein Stück weit, der Markt muss massiv wachsen, ne? Weil sozusagen bei 70.000 Fachkräfte, wenn es dabei bleibt und wir kommen dann auf einen Marktanteil von 50-60%, was auch schon sehr sportlich ist, denke ich mal, dann glaube ich nicht, dass das der Grund war, warum wir Ancadia gegründet haben. Oder,
dann, ne? hast du 4 Millionen ERA, das ist cool, aber das ist auch noch nicht wow.
Richtig, aber wenn es dann wirklich, wenn 1,5 Millionen Fachkräfte kommen, und da man, ne, dann ist es eine andere Zahl. So, insofern ist unser Ziel natürlich im Markt, sozusagen im Markt zu wachsen, aber wir wollen einfach mit dem Markt wachsen. Ne? Also es entsteht eigentlich ein großer Markt in dem Bereich. Und
gibt es Potenzial, deine Kundenbeziehung nach hinten raus zu verlängern, dass du sowas wie eine Stammdatenpflege anbietest oder ein Personalverwaltungssystem oder eine permanente Schnittstelle zu einem Workday oder einem Personio oder so? Weil, also sonst endet
deine
Kundenbeziehung pro Kunde, wenn die Person erstmal in Deutschland angekommen ist, ne? Oder im Zielland.
Richtig, also ich komme ja so ein bisschen aus dem Banking, da würde man sagen, wir sind das Backoffice-System, ne? Sozusagen. Und wir haben auch Ideen, die sind jetzt noch nicht so, dass man diese hier vielleicht erzählen kann, aber die in Richtung, viel mehr Richtung Front-Office gehen, ne? Sozusagen. Da haben wir was im Petto, und ich denke, da können wir uns auch nochmal so im Rahmen dieser Wertschöpfungskette, dass wir einfach nochmal ein Stück nach vorne rutschen.
Ja. Okay, da können wir ja in 2 Jahren nochmal ein Follow-up machen, wenn eure Series A dann durch ist und wenn ihr das Produkt dann offiziell gelauncht habt, da bin ich gespannt auf ein Update. Und ich hoffe, dann kommen auch ein paar mehr Menschen nach Deutschland.
Das würde mich sehr freuen, Janis.
Und dass es schneller geht.
Ja, das ist unser aller Ziel, dass das alles für alle Beteiligten schneller geht. Das ist wirklich frustrierend.
Ich glaube, was mir noch fehlt, einmal in der Reise jetzt zu Ancadia, ist, wie ihr euch im Gründerteam jetzt konkret aufgestellt habt. Ich glaube, ihr habt der Fabio Enge, ist auch noch im Gründerteam. Ihr seid jetzt drei Co-Founder insgesamt?
Also wir sind 5 Gründer, sagen wir mal, und 3 davon haben eine Geschäftsführerrolle eingenommen. Und von den 3 ist der Jan, der kümmert sich um Finanzen. Ich kümmere mich maßgeblich ums Produkt. Und der Fabio kümmert sich um den Kunden, Vertrieb und Kunden, ne? Ganz klassisch.
Ja. Ja. Wer davon hat den spannendsten Job?
Oh, also den Jan-Job finde ich am wenigsten spannend, wobei auch manchmal ist es auch spannend. Ich liebe das, was ich mache. Insofern bin ich sehr zufrieden. Aber auch das, was Fabio macht mit Kunden, ist auch mega spannend. Also das muss ich auch sagen. Diese ganze Kundenthematik ist natürlich, diese Jägermentalität finde ich mega, mega gut. Kunden zu gewinnen, das dann auch zu feiern, Kunden zufrieden zu machen, ist super. Sind Kunden auch nicht so zufrieden, da hat man auch ein bisschen mehr, nicht so angenehme Gespräche, muss man auch durch, gehört auch dazu. Aber im Grunde ist das alles spannend.
Ja. Aber du bist ein Product-driven Founder und hast da deine Nische gefunden. Und wie gesagt, mit deiner Schlagkraft konntest du einen relativ schnellen MVP entwickeln für einen sehr, sehr klar vorher identifizierten Kundenkreis. Und für die kannst du mega Wert stiften. Von daher find ich spannend deinen Approach und drücke euch da auf jeden Fall die Daumen für die Finanzierungsrunde, für die Zukunft. Und vor allem, dass ihr da einen Mehrwert leisten könnt, die Geschwindigkeit und die Schlagzahl, in der wir Fachkräfte anwerben können als Nation, das auch voranzubringen.
Sehr gut, vielen Dank.
Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, das weißt du wahrscheinlich, Stefan, ohne dich nach einer Restaurantempfehlung zu fragen für die Artist-Hörerschaft. In welcher Stadt würdest du unsere HörerInnen denn gerne mal zum Essen schicken?
Ich komme ja hier aus dem Taunus und habe natürlich einen Bezug zu Frankfurt, habe da auch jahrelang gearbeitet und ich kann das Restaurant Margarete da gut empfehlen.
Gut, also die Margarete in Frankfurt, was erwartet unsere Zuhörer da?
Gute Frankfurter Küche und kreative, gute Frankfurter Küche und ein nettes Ambiente.
Wunderbar, vielen Dank für die Empfehlung, vielen Dank für das offene Gespräch und dir alles Gute, Stefan.
Vielen Dank, dir auch, mein Lieber, danke dir.
Wem das hier gefallen hat, dieser Rundumschlag zwischen Produkt, Finanzierung, Organisationsaufbau und Go-to-Market, der kann sich jetzt schon mal auf den Artist Summit am 9. Oktober 2025 freuen. Tickets gibt's auf der Artist-Website nach Bewerbung. Wir freuen uns drauf, wenn ihr euch bewerbt, wenn ihr ein Founder oder CXO von einer B2B SaaS-Company seid. Bis dahin, ciao, ciao.